Welche Rolle spielen Drogen in Basel? Wie präsent sind sie im Nachtleben? Und wie gehen wir als Gesellschaft mit Suchtmitteln um? Über das wollen wir reden im heutigen Feierabendbier mit der Jill Zeugin. Sie arbeitet bei der Suchthilfe Region Basel, co-leitet das Projekt Safer Dance Basel, wo unter anderem die Drogen in Clubs testet. Herzlich willkommen.
Hallo Luca, danke vielmals für die Einladung.
Wir wollen heute möglichst offen und ohne Tabus über deine Arbeit und deine Perspektiven auf das Thema Drogen reden. Mein Name ist Luca Thoma und der Feierabendbier-Podcast wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur, deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Jill, der Podcast heisst Feierabendbier. Das ist auch ein potenzielles Suchtmittel. Darum gerade die Frage für dich am Anfang. Wie gehst du mit dem Getränk in deinem Alltag um? Trinkst du auch unter der Woche oder hast du eher ein distanziertes Verhältnis dazu?
Ich trinke fast gar keinen Alkohol. Das liegt daran, dass ich den Flash nicht besonders mag. Also ich finde es nicht einen angenehmen Zustand. Und es geht auch darum, dass ich es jetzt nicht so mega gern habe und darum nicht als Genussmittel konsumiere. Einer kommt eigentlich schon gar nicht unter der Woche.
Also du bist nicht gern betrunken und du findest, es schmeckt nicht fein?
Ja, also ich bin nicht gern betrunken und ich finde zum Teil, es schmeckt nicht fein, ja. Aber ich finde vor allem, dass wir eine Apero-Gesellschaft sind. Und wir sind eine sehr unhinterfragte Apero-Gesellschaft und ich habe einfach Mühe damit, dass es gar kein Problem ist, Alkohol zu trinken unter der Woche, dass man eigentlich eher komisch angeschaut wird, wenn man nicht trinkt oder mal Nein sagt. Als Frau kommt dann immer der Spruch, bist du irgendwie schwanger oder hast du ein Problem? Und meine Antwort ist dann meistens, hast du ein Problem, wenn du am Dienstag oben trinkst und es eigentlich so normalisierst. So, das ist eigentlich so ein bisschen das, was mir Mühe macht. Und dass eigentlich, wenn jetzt jemand anstelle von dem wird, allein Koks ziehen oder Joint rauchen, dann wird das viel eher hinterfragt werden, nur weil es illegal ist, verglichen mit dem, sagen wir, regulierten, in Anführungszeichen, Alkohol.
Genau, über die gesellschaftlichen Bewertungen von verschiedenen Substanzen können wir später noch intensiver darüber reden. Aber jetzt trotzdem, wenn wir noch bei diesem Bild sind von diesem Feierabendbier, oder? Also, du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Sucht, jobbedingt sozusagen. Und das sind ja teilweise lange, versteckte Prozesse, wo Menschen in eine Sucht reinrutschen. Aber gibt es da Faustregeln, wenn jemand süchtig ist? Wenn wir jetzt gerade über das Bier reden, ist es problematisch, wenn ich jetzt am Montag eine 3 Dezi Fläschchen Bier trinke? Oder ist das kann ich mir das gönnen sozusagen?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, warum du am Ende oben ein Bier trinkst. Das ist eigentlich vor allem die Antwort auf das, wenn jemand sagt, habe ich ein Problem. Wenn du das Bier trinkst, weil du einen gottlosen Tag bei Prime News gehabt hast und deinen Chef hassisch und gar nicht klar kommst und denkst, Scheiße, wieso schaffe ich da? Und dann ein Bier trinkst und dann vielleicht noch ein zweites trinkst und vielleicht noch ein drittes, dann würde ich sagen, hast du ein Problem. Wenn du aber einfach ein Bier trinkst, weil dir zusammen Feierabend machen und das einfach ein bisschen ein Ritual ist am Montag, dann hast du kein Problem. Also ich finde, das ist auch immer so ein bisschen der Grund, wieso man etwas konsumiert, wo eigentlich dazu führt, ob jemand ein Problem hat oder nicht. Es geht auch wiederum, machst du das jeden Tag oder machst du es nur am Montag? Du trinkst jeden Tag ein Bier oder trinkst jeden Tag die 3 Bier. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, trinkst du es allein, weil es dir eben nicht gut geht, oder trinkst du es eben in Gesellschaft, weil wir das alle zusammen machen?
Ich glaube, das sind ja so Fragen, die sich die meisten Leute schon gestellt haben. Oder eben, wenn trinke ich eigentlich, macht es mir auch Freude? Oder eben, trinke ich es, weil es mir schlecht geht? Und du würdest einfach sagen, es ist eben meine nächste Frage eigentlich, ist das Mass? Ist es sozusagen die Menge vom Alkohol, den man konsumiert, oder ist die Frequenz, wo man Alkohol konsumiert, dass also eben jeden Tag ein Bier trinkt oder an einem Tag 10 Bier trinkt? Du würdest einfach sagen, es ist beides wahrscheinlich, oder?
Es ist beides. Es ist, also die eine Person hat halt schon das Level an Entspannung nach einem Bier, das sie sucht, und die andere braucht halt 3 dafür. Wegen dem ist es wie schwierig zu sagen, die Menge ist ausschlaggebend. Es geht eigentlich wirklich eher darum, was ist die Konsummotivation.
Mhm. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mit drin im Thema. Ich würde am Anfang gerne ein bisschen über deinen Job reden. Du bist Projektleiterin von Safer Dance Basel. Du arbeitest bei der Suchthilfe. Du hast mir vorher gesagt, du bist auch Leiterin vom Drug Checking, right?
Genau.
Was sind das alles für Jobs? Was gehört da dazu?
Also ich bin, also die eine Hälfte von meinem Job ist eigentlich Suchtberaterin. Mhm. Ich arbeite eigentlich als Suchtberaterin. Und die andere Hälfte ist eigentlich Drogenberaterin, blöd gesagt. Also ein Teil von meinem Pensum arbeite ich wirklich einfach normal im Büro und berate Leute, beraten, wenn sie ein Problem haben, sei das entweder Abhängigkeit oder aber auch viele administrative Probleme, wenn sie gekoppelt sind mit der Sucht. Und beim DIPS, also das ist Drogeninfo Basel, ist es so, dass wir jeden Montag oben Drug-Checking anbieten. Wegen dem, das ist dann so eher der Drogenberatungshut, den ich dort anhabe. Das heisst, Leute kommen zu uns und geben etwas ab. Und da geht es wiederum, was geben sie ab, wie ist die Reinheit, was ist die Qualität, wie konsumieren sie das? Konsumieren sie das riskant oder setzen sie sich eher damit auseinandersetzen, was es für Safer Use-Möglichkeiten gibt? Das heisst, das ist wie im Büro. Und dann gibt es noch Safer Dance. Und Safer Dance ist eigentlich das genau Gleiche, einfach im Club. Das heisst, wir sind 2 bis 3 Mal im Jahr mit einem Drug-Checking im Club. Und das heisst, bei mir im Büro ist es so, jemand gibt eine Substanz ab am Montag oben und hat das Resultat am Donnerstag. Und im Club ist es so, man gibt sie ab und 20 Minuten bis etwa eine Stunde später hat man das Resultat, also noch in der gleichen Nacht.
Okay, also sie sind wirklich im Club selber unterwegs und haben dort sozusagen einen Stand. Und dann kann man sagen, hallo Chill, da ist jetzt, ich habe jetzt da ein Päckchen Kokain dabei zum Beispiel oder Ketamin oder was auch immer und ihr schaut euch das an.
Genau. Es ist so, dass die Leute, also wir brauchen ganz wenig von dieser Substanz und wir tun das eigentlich dann mit dem Labor analysieren und dann kann man eigentlich wirklich sagen, bei Kokain zum Beispiel, wie rein ist das Kokain, das die Person abgibt. Und was einfach immer dazugehört ist, egal ob bei mir im Büro oder auch im Club, dass man einen Fragebogen ausfüllt mit der Person, die man Substanz abgibt.
Und sind ihr da in, also ich sag mal, querbeet in allen möglichen Clubs in Basel unterwegs oder findet man euch immer wieder an der gleichen Ort?
Wir wären sehr gerne in allen Clubs in Basel unterwegs. Leider ist es so, dass uns nicht alle Clubs reinlassen. Das liegt daran, dass illegalisierter Drogenkonsum ein sehr grosses Stigma hat immer noch und Clubs dann denken, hey, wenn die jetzt da sind mit ihrem Labor, dann zeigt das der Öffentlichkeit, dass da in Drogen konsumiert werden. Wegen dem sind wir nicht in allen Clubs anzutreffen, wir sind aber eigentlich, wenn immer möglich, jetzt seit 2 Jahren am Jungle Street Groove oder am Bidon Street. Und das ist einfach, weil wir versuchen, an den grössten Events zu sein. Das heisst, wir haben wenig Einsätze, eben die 2 bis 3 im Jahr und dann versuchen wir halt möglichst eine grosse Zielgruppe abzudecken.
Mhm. Aber eben, du sagst, bei gewissen, ich sag mal, Clubsitzerinnen, Clubsitzer ist ein bisschen Angst um, dass man dann so als Drogen-Hotspot wahrgenommen wird, wenn eben die Drogen-Checks stattfinden. Wie ist denn das bei den Leuten selber im Ausgang? Stellen wir das so vor. Ja, du gehst eben vielleicht in den Ausgang, du willst einfach eine lustige Zeit haben und dann ist dort so ein Stand und haben die Leute Lust, um im Ausgang über Drogen zu reden? Oder ist dann manchmal auch eine gewisse Scham oder eine gewisse Unlust? Oder man will halt einfach Spass haben und sich nicht mit dem auseinandersetzen, was man sich gerade reinpfifft?
Also, ich arbeite jetzt seit 2008, dann mache ich das. Und wir haben eigentlich fast nur positive Feedbacks. Es ist so, dass in Basel halt, also wir sind in Basel-Stadt und Basel-Land unterwegs, weil das ist so, die Auftraggeber sind die Abteilung Sucht vom Kanton Basel-Stadt und auch das Gesundheitsdepartement von Basel-Land. Das heisst, das sind auch die uns finanziell unterstützen, darum dürfen wir wie in beiden Kantonen unterwegs sein. Und durch das sind wir in einer städtischen Region und die Leute kennen uns. Das heisst, es ist wie, die sind eigentlich meistens nicht überrascht, wenn sie uns antreffen. Wenn wir Einsätze haben, oder ich habe ab und zu auch Einsätze, die in anderen Kantonen stattfinden. Zum Beispiel bin ich auch schon 2-3 Mal in Solothurn gewesen. Und dort ist es so, dass die Leute uns nicht kennen. Und dann ist es schon eher so die Reaktion, so, hey, was ist das und was Drogen? Und ich trinke im Fall in Anführungs- und Schlusszeichen nur Alkohol und konsumiere sonst nichts. Und dort ist es schon eher so, dass die Leute, durch das sie das Angebot nicht kennen, das zum Teil eher komisch finden. Aber die meisten, auch wenn sie uns noch nie gesehen haben, finden das ein super Angebot und nutzen es sehr gerne. Also auch wenn zum Teil eine gewisse Scham da ist, weil halt Substanzkonsumentinnen sich in der Regel auch am meisten selber stigmatisieren, weil sie eben wissen, dass es etwas Illegales ist. Das heisst, schon allein das macht ihnen dann, oder gibt ihnen dann so eine falsche Scham, dass sie denken, hey, nein, ich kann doch nicht mit jemandem über das reden. Weil unsere Haltung, das ist eigentlich das Wichtigste, unsere Haltung ist eigentlich immer neutral. Also wir sind eigentlich, wir werten den Konsum nicht. Und das sind sich auch viele Leute nicht gewöhnt. Und das ist dann schon das, wo sie dann denken, hey, es gibt jemanden, der meinen eigenen Konsum nicht wertet. Und das macht zum Teil, löst zum Teil bei den Leuten aus, dass sie denken, hey, das kann ja nicht sein. Hm. So. Weil normalerweise ist ja Drogenkonsum immer so, was du konsumierst, Drogen, das kann, du musst aufhören, das kann eigentlich nicht sein, dass du das machst.
Also es sind immer gerade so die Sozialarbeiter-Bekehrer-Komponenten ein Stück, dass man die Leute aus dem Drogensumpf will holen, sozusagen.
Genau.
Das überspitzt ist gesagt, ja.
Ja, voll, dass man halt so Präventionerin ist oder so, die gibt es ja auch. Und dass man eigentlich will verhindern, dass die Substanzen konsumieren. Und das ist nicht unser Ansatz.
Mhm. Aber hast du das Gefühl, eben, wir reden jetzt über illegale Substanzen, wir reden jetzt nicht über Alkohol oder Tabak. Hast du generell den Eindruck, dass die Leute, die im Ausgang solche Substanzen konsumieren, sich viel Gedanken dazu machen? Also triffst du viele Leute an, wo du das Gefühl hast, die haben eigentlich einigermaßen vernünftigen, reflektierten Umgang mit dem? Oder hast du auch viele Leute, die das Gefühl hast, hey, du weißt, schau dir mal an, was machst du so, sozusagen?
Also ich muss es vielleicht ein bisschen diplomatisch ausdrücken. Bei uns am Stand oder bei mir im Büro, wenn die am Montag oben ins Drug-Checking kommen, habe ich in den allermeisten Fällen Menschen, die sich wirklich sehr viel Gedanken zu ihrem eigenen Konsum machen. Das heisst, sie überlegen sich, was sie konsumieren. Schon allein die Überlegung, etwas vorbeizubringen, zeigt ja schon, dass sie eigentlich gerne würden ihrem Dealer oder ihrer Dealerin auf die Finger schauen und auch sich damit auseinandersetzen, was ist das überhaupt, was ich hier gekauft habe, und auch sich gleichzeitig Tipps holen bei uns. Wie konsumiere ich das möglichst risikoarm? Wie viel muss ich von gewissen Sachen konsumieren? Wir haben auch immer wieder Leute, die kommen, bevor sie das erste Mal überhaupt die Substanz konsumieren, was auch immer ein gutes Zeichen ist. Das heisst, grundsätzlich würde ich sagen, die Leute, die zu uns kommen, die sind sehr reflektiert. In der Masse, muss ich leider sagen, ist Konsumkompetenz in unserer Gesellschaft eher bescheiden.
Hm. Das sind halt eher die Leute, die sich schon reflektiert damit, oder eben, die das reflektieren, kommen dann halt auch konkret zu euch, weil ihr das Angebot habt, und die, die es nicht haben, die müssen ja nicht kommen, sozusagen.
Ja, also der Grund, warum wir in den Clubs unterwegs sind, oder der Grund, wieso, also das Clubangebot war ja zuerst gewesen, und dann erst ist stationär gekommen. Und der Grund, wieso, ist eigentlich, weil wenn wir nur in den Clubs unterwegs wären, würden wir bedingen, dass die Person genau an dieser Party ist, damit sie etwas testen kann. Und die meisten Menschen, die Substanzen, also man geht immer davon aus, dass das nur im Party-Setting gemacht wird, aber das ist gar nicht so. Viele Menschen konsumieren Substanzen unabhängig davon, ob sie an Partys gehen oder nicht. Und wegen dem ist es wie wichtig, dass wir das Angebot am Montag auch haben. Damit wir aber die Leute erreichen, sind wir halt auch noch aufsuchend unterwegs. Das heisst, es ist eben wichtig, dass wir an einer Party sind, weil dann sehen uns die Leute und dann wissen sie, hey, die gibt es ja, voll cool, ich kann da auch am Montag vorbeigehen.
Das ist auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, genau. Public Relations im Club sozusagen.
Voll, weil es ist eigentlich eine mega kleine Gruppe. Also wir leben eigentlich auch von den Multiplikatorinnen. Das heisst, für uns ist ganz wichtig, dass wenn jemand zu uns an den Stand kommt, dass der etwas abgibt und der dann zu seinen Freunden geht und Freundinnen und denen sagt, hey, im Fall, ich kann das abgeben, das ist getestet, das ist im Fall so und so rein. Sie haben ja gesagt, ich kann von dem so und so viel konsumieren, wie auch immer, und das eigentlich dann weiterverzählt wird. Und so, das ist eigentlich das, weil wir erreichen eigentlich viel zu wenig Leute.
Hm. Das war eben gar meine nächste Frage, wie viele Leute, also jetzt wollen wir über die Sprechstunde reden, am Montag oben, die ihr anbietet. Wie viele Leute kommen da an? Ist das unterschiedlich oder ist das immer ähnlich viel?
Wir sind sehr gut ausgelastet. Wir haben jeden Montag offen, das ist aber erst seit 2023. Also vorher haben wir jeden zweiten Montag 10 Proben angenommen, jetzt nehmen wir jeden Montag 10 Proben an und wir sind eigentlich meistens ausgelastet.
Okay. Und gibt es so eine Warteliste? Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas möchte testen lassen bei euch, dann kann ich dann direkt am Montag kommen oder kann ich vielleicht erst in 3 Wochen kommen?
Das mache ich nicht, weil also die Situation ist so, dass wenn ich Termine weit vorausgebe, dass die Leute dann nicht kommen. Wegen dem ist es so, dass man, also wenn man sich anmelden will, zum Beispiel heute oben, dann ist es so, dass man sich jederzeit per Mail an tipps@suchthilfe.ch anmelden kann. Das ist, seit Corona gibt es einen Termin, weil wir dort so eine Ansammlung von Menschen im Wartezimmer hatten und das haben wir nicht mehr wollen, das ist nicht mehr gegangen. Oder man kann sich ab Montag jeweils ab 13:30 Uhr telefonisch anmelden. Mhm. Das heisst, man bekommt dann einen genauen Termin.
Wie bist du eigentlich da eingebettet in, ich sag mal, in die kantonalen Organe? Also sind die irgendein Teil vom Gesundheitsdepartement oder sind die unabhängig oder wie funktioniert das?
Die Suchthilfe Region Basel ist eine Stiftung. Mhm. Die Stiftung gibt es schon seit über 25 Jahren und wir bekommen den Auftrag vom Kanton. Das heisst, der Kanton Basel-Stadt finanziert. Wir sind teilsubventioniert, das heisst, das meiste, also ich arbeite im Beratungszentrum von Suchthilfe, das meiste wird dort vom Kanton gezahlt und bei Saverdance ist es die Hälfte ungefähr vom Budget, das wir zahlt bekommen, den Rest erwirtschaften wir mit Fundraising und Drug-Checking am Montag oben, das Tipps ist voll subventioniert vom Kanton.
Mhm. Wenn wir jetzt über die Substanzen reden, die die Leute vorbeibringen, eben, ihr schaut die ja an, also du schaust in erster Linie an, auf, schaust, ob sie verunreinigt sind oder ob sie sonst Dinge fragwürdig sind. Wie oft hast du das? Also wie gut ist die Qualität im Schnitt?
Es kommt ganz auf die Substanz drauf an. Also die meisten Proben, die wir annehmen, sind Kokain. Das ist eigentlich immer Top 1, egal ob im Club oder im Büro bei uns. Und das Kokain ist in den letzten 2-3 Jahren immer wie allein geworden. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie wahnsinnig viel Kokain aus Südamerika da ankommt. Also man sagt, Europa wird auch überschwemmt. Das zeigt halt die Reinheit.
Mhm. Ja, weil es weniger gestreckt worden ist, oder wie kann man das verstehen?
Ja, genau. Also durch das es eigentlich nicht mehr, es ist ganz selten im Moment, dass wir gestreckte Proben haben. Und durch das es eben nicht mehr gestreckt ist, zeigt einfach, wie viel das kommt. Früher ist halt nicht so viel gekommen, es zeigt einfach, wie viel produziert wird. Also ich glaube, vorletztes Jahr sind 120 Tonnen Kokain am deutschen Hafen gefunden worden und es hat keinen Einfluss gehabt auf den Preis. Und das zeigt so ein bisschen, wie viel Kokain das im Moment kommt. Und das ist sehr rein. Hingegen zum Beispiel das Amphetamin, wo man jetzt kann sagen, es ist sehr günstig in der Produktion. Es wird an vielen Orten produziert und wird auch in Europa hergestellt. Ist extrem schlechte Qualität. Also dort haben wir sehr oft Proben, wo 10-20% Amphetamin sind und etwa 80% Koffein. Das ist dann auch wahnsinnig verschnitten. Also es ist wirklich so von Substanz zu Substanz unterschiedlich.
Okay, aber hat das grundsätzlich schon mal eine Aussage darüber, wie schädlich oder wie stark jetzt die Substanzen sind, ob etwas rein oder gestreckt ist? Oder vielleicht ist es ja gut, wenn es relativ viel Koffein drin hat? Oder?
Es kommt eben, also durch das die meisten Menschen Kaffee trinken, kann man sagen, Koffein ist jetzt nicht das Gefährlichste in dem Sinn, aber jeder oder jede, der schon mal zu viel Kaffee getrunken hat, weiss, wie unangenehm das kann sein. Es geht eher darum, dass eigentlich die Leute wissen, was sie kaufen. Also es ist eigentlich eher das Thema. Jetzt beim Amphetamin, wenn es mit Koffein gestreckt ist, ist das nicht so schlimm. Beim Kokain ist es aber sehr lange so gewesen, dass es extrem verschnitten war mit Levamisol. Levamisol ist ein Entwurmungsmittel für Tiere, also für Hunde. Und das ist relativ ungesund für den Menschen. Man kann jetzt sagen, okay, Koks ist eh ungesund. Also spielt es wie nicht so eine Rolle. Aber auch dort geht es darum, es ist halt nicht das, was man gekauft hat. Es sind jetzt in dem Sinn sehr, 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 sehr selten tödliche Streckmittel. Also es ist immer so, zum Beispiel die Urban Legend, dass irgendein Strychnin im Koks ist oder im Heroin. Das ist nicht. Das ist etwas, wo die meisten Dealerinnen sind nicht interessiert, dass ihre Kundinnen sterben. Sonst kommen sie nicht mehr und das macht wenig Sinn. Aber es ist schon so, dass es immer wieder einfach Sachen gibt, die halt auf Tour raus ungesund sind. Wenn man jetzt jede Woche Kokain konsumiert und das immer verschnitten ist mit Levamisol, dann ist es halt noch ungesünder. Und das ist eigentlich das Thema.
Mhm. Du hast ja gesagt, du redest nicht nur über die Zusammensetzung von der Substanz als solche, sondern vielleicht auch ein bisschen über den Konsum mit den Leuten, die zu dir kommen. Wenn du jetzt merkst, dass jemand offenkundig ein Problem hat oder dass dieser Person nicht gut geht oder dass der auch von Woche zu Woche schlechter geht und dass die sich wie auf einer problematischen Spur befindet, sprichst du das direkt an oder geht es eben gerade nicht um das? Bist du liberal und sagst, muss jeder selber wissen?
Nein, also durch das wir eben den Fragebogen machen, den alle Mühen machen, finden wir eigentlich aus. Also das Ding ist halt, wie wenn jetzt jemand kommt und etwas abgibt, dann ist es schwierig, wenn ich dann einfach sage, ja und wie läuft es, wie oft hast du jetzt die letzten 2 Wochen konsumiert? Durch das... Das ist wieder ein bisschen komisch. Das heisst, wir haben wieder einen Fragebogen, der uns wie so eine Anleitung gibt, wo wir die Leute in dem Sinn können befragen über ihren Konsum und das wir anhand des Fragebogen können machen. Das heisst, wenn dort jemand angibt, also die letzten 30 Tage, das ist immer so das, was uns am meisten interessiert, dass er die letzten 30 Tage jeden Tag konsumiert hat, dann kann ich, also gibt es am Schluss eine Frage, die heisst, möchtest du aktuell an deinem Konsum etwas ändern? Und wenn er oder sie dann sagt, hey, ja, voll, dann steige ich wieder auf das ein. Wenn die Person mir sagt, dass sie in den letzten 30 Tagen jeden Tag getrunken hat zum Beispiel und am Schluss sagt, ich finde aber nicht, dass irgendetwas los ist, dann stehe ich trotzdem immer darauf ein. Dann sage ich, ja, aber du hast im Fall die letzten 30 Tage fast jeden Tag getrunken. Finde jetzt schon, dass man mal darüber reden kann. Und ich mache dann aber einfach wie ein Angebot. Also ich sage dann nicht, hey, im Fall ist das Problem, kommst du mal vorbei, sondern es ist wie so, bist du sicher, möchtest du nicht ändern, ist dir das bewusst gewesen, dass du jeden Tag trinkst? Möchtest du eine Beratung? Und dann kann ich wie eine Beratung bei uns anbieten. Das heisst, wir machen das insofern, dass wenn jetzt jemand aus Basel stattkommt, kann er eigentlich in der gleichen Woche oder in der nächsten Woche sofort ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Oder wenn jemand aus Baselland ist, dann reagiere ich die Person ins Baselland. Hm. Das heisst, wir machen dort schon, wir unterstützen dort schon, aber immer freiwillig natürlich. Wenn jemand sagt, hey, nein, ich kann, weil ich finde nicht, dass ich das Problem habe, dann lasse ich das laufen, weil es ist schlussendlich eh jedem und jeder Person selber überlassen, ob sie etwas am Konsum ändern oder nicht.
Und eben, das ist ja die Idee auch von dieser Sprechstunde, dass man das halt wirklich auch jeder kann kommen und eben nicht irgendwie gerade nicht zu etwas wie gedrängt wird, was er oder sie nicht möchte wahrscheinlich, oder?
Genau, und es ist ein sehr niederschwelliger Zugang. Die Zielgruppe, die wir haben, das ist die sogenannte Freizeitdrogen konsumierende Zielgruppe. Ich finde es ein bisschen schwieriger Begriff. Wir sind auch schon länger dran, eine neue zu suchen national. Auf Englisch heißt es Recreational Drug User, was eigentlich wie das bessere Wort ist dafür. Bei uns ist es, weil ich finde, Substanzkonsum ist kein Hobby in dem Sinn, sondern es ist einfach etwas, was Leute in ihrer Freizeit machen. Und das heisst, das ist eine sehr schwer erreichbare Zielgruppe. Weil das sind die, die ja nicht im Gesundheitssystem auftreffen. Die sind ja eigentlich in der Regel, haben sie keinen problematischen Konsum. Nichtsdestotrotz kann sich aber ein problematischer Konsum einschleichen und wegen dem ist es wie gut, dass sie uns haben, um mal darüber zu sprechen. Weil die meisten Leute überlegen sich auch gar nicht, wie oft sie am Montag oben das Führerbier gehen trinken. Sondern sie machen es einfach und es ist wie akzeptiert. Oder sie reden nicht darüber und dann ist es wie, es wird einfach gemacht. Und es wird gar nicht hinterfragt und darum ist es eigentlich super, wenn die Leute über das schwätzen. Und sie schwätzen auch sehr gerne darüber, weil bei uns ist das auch anonym. Das heisst, sie müssen sich auch nicht irgendwie, das wird nicht notiert, es gibt keine Akte oder so. Und darum ist es eigentlich immer super, wenn man sich das mal überlegt.
Wie ist denn das mit dir selber? Eben, du hast Woche für Woche hast du Leute vis-à-vis und redest sehr viel über das Thema. Du hast es eben am Anfang auch gesagt, du hast zum Beispiel den Alkoholkonsum tust du sehr stark reflektieren oder eben hast du auch zurückgeschraubt, aus guten Gründen. Was macht der Job mit dir selber? Oder hat es auf deinen eigenen Blick auf das Thema Drogen verändert?
Ich glaube, ich habe wie vielleicht eine kritische Haltung bekommen gegenüber den legalen Substanzen. Das ist mal das eine. Ich habe eher ein Verständnis dafür, dass Repression keinen Sinn macht. Ich glaube, das hat sich sicher verändert. Ich finde, dass es ein bisschen zufällig ist, was legal ist und was nicht legal ist. Das ist viel Lobbyarbeit dahinter. Ich denke, man könnte sehr viel Geld verdienen mit sehr viel Steuern, wenn die meisten Substanzen oder alle Substanzen reguliert wären. Ich glaube, das hat sich sicher geändert, dass ich eine andere Haltung bekommen habe. Und sonst denke ich nicht, ich glaube, ich habe immer sehr eine offene Haltung gehabt zu diesen Themen. Und denke nicht, dass sich dort sehr viel geändert hat.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du, in der, eben, dass du das schon hast, dass du auch den Job dass du das angestrebt hast. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Wie wird man Drogenberaterin?
Ich habe soziale Arbeit studiert, habe aber als Erstausbildung bin ich Biologielaborantin und habe dort eigentlich so den Laborzugang gehabt und bin aber dann eigentlich angestellt worden als Suchtberaterin im Beratungszentrum und dann ist eigentlich die Stelle bei Safedance frei geworden, weil meine Vorgängerin gekündigt hat. Und erst ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, ist dann eigentlich klar gewesen, dass es das Pilotprojekt gibt für das Drug-Checking, für das Tipps am Montag. Und dann hat mein Chef mich damals gefragt, ob ich die Leitung übernehmen möchte. So ist das eigentlich passiert. Es ist eigentlich ein Zufall, dass ich auch Laborantin bin.
Aber hilft dir das, beim, eben, wenn du jetzt, sagen wir, im Club musst eine Substanz testen oder sind das relativ einfache? Also muss man da nicht eine biowissenschaftliche Kompetenz haben?
Es hilft mir sehr. Es hilft mir vor allem zum Analytik zu verstehen. Es hilft mir zum Wissen, was das Labor macht. Aber man muss es überhaupt nicht haben. Ich glaube, es ist auch gut zum Wissen, weil halt viele Leute kritische Fragen stellen zu der Analytik. Und ich glaube, wenn man dort als Sozi einfach sitzt und die Analytik nicht versteht, kann es einfach zu gewissen Diskussionen führen, wo man dann vielleicht nicht genug gut Auskunft geben kann. Aber sonst ist es eigentlich gar nicht relevant.
Gut, ich würde jetzt so als letzten Themenblock eben gerne mit dir noch ein bisschen generell über das Thema Drogen und Gesellschaft reden. Du hast das vorher schon ein bisschen angeschnitten. Eben so aus meiner Beobachtung ist, in der Grunddebatte geht es ja oft um die gewisse Willkürlichkeit, die unterstellt wird. Eben, dass zum Beispiel Alkohol legal ist, Cannabis illegal. Das ist so ein bisschen ein Klassiker. Aber trotzdem, wie viel von, wir machen als Gesellschaft so eine Einteilung von Substanzen in eben legal und illegal, das ist eigentlich immer eine harte Grenze. Und wie viel von dieser Einteilung, würdest du sagen, ist kulturell oder ist durch unsere ist historisch geprägt oder durch politische Umstände und wie viel davon ist wissenschaftlich belegt? Also ich nehme an, es gibt ja schon Unterschiede davon, wie schädlich Alkohol, ein Gläser Bier ist oder wie viel allein Ketamin ist. Oder das, weißt du, wie viel von dem ist wissenschaftlich, wie viel von dem ist kulturell?
Es ist alles kulturell. Also dazu muss man vielleicht wissen, dass die gefährlichste Droge ist Alkohol. Mhm. Und gleichzeitig ist Alkohol auch Partydroge Nummer eins. Das vergisst oder wird allerdings ein bisschen vergessen. Es gibt so eine Skala von David Nutt. Und dort ist Alkohol Platz 1, aus dem Grund, dass Alkohol auch extrem viel Umgebungsschäden anrichtet. Das heisst, wenn jemand Alkohol krank ist, dann schadet er nicht nur sich selber, sondern wahrscheinlich auch seine Umwelt. Und das zusammen zeigt dann eigentlich, dass Alkohol die gefährlichste Substanz ist. Und das ist etwas, was unterschätzt wird. Es gibt auch die komische Unterteilung von harten und weichen Drogen. Alkohol ist per Definition eine harte Droge. Das wissen viele auch nicht.
Inwiefern, was macht es hart, so schädigend wie es ist? Oder
genau, wie? Alkohol ist neurotoxisch, das heisst, es schadet jedes Glas Bier. So. Das heisst, es schadet auch jeder Zelle und es schadet vor allem im Hirn. Das ist etwas, was unterschätzt wird. Also es gibt ja zum Beispiel das Korsakoff-Syndrom, das ist die Alkoholdemenz eigentlich. Und das ist eine Krankheit, die auftritt, weil man halt über Jahre, also das haben sehr viele Menschen, die AlkoholikerInnen sind. Und das ist wirklich so, die haben dann eigentlich die haben dann eine Demenz, weil ihr Hirn nicht so geschädigt worden ist vom jahrelangen Alkoholkonsum. Zum Beispiel, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Cannabis. Cannabis ist, das Schädlichste am Cannabis ist eigentlich, dass die meisten Leute das mit Tabak rauchen und das eigentlich halt anzünden und verbrennen. Und das ist eigentlich wie das Gefährlichste daran, dass man eigentlich dann eben das Lungenkrebsrisiko, Herzinfarktrisiko, so Sachen schlimmer werden. Aber fürs Hirn ist es eigentlich gar nicht schädlich. Also es ist so, dass Cannabis zum Beispiel einen Einfluss auf das Kurzzeitgedächtnis hat, aber die neuesten Studien zeigen jetzt auch, dass wenn man dann aufhört mit Cannabis, dass das dann eigentlich wieder reversibel ist. Mhm. So. Von dem her ist das, ist die Unterteilung wirklich zufällig. Klar ist es so, dass es Substanzen gibt, die abhängiger machen und Substanzen gibt, die weniger abhängig machen. Das ist auf jeden Fall so. Es gibt Substanzen, die machen psychisch abhängig und es gibt Substanzen, die machen körperlich abhängig, was auch ein grosser Unterschied ist. Also jetzt zum Beispiel das Heroin macht extrem körperlich abhängig, wäre aber, wenn es rein konsumiert wird, werden für den Körper zum Beispiel gar nicht schädlich. Wiederum, das Kokain macht extrem psychisch abhängig und ist natürlich auch wirklich sehr schädlich für den Körper. Also es ist wie so, es gibt wie ganze Haufen Unterscheidungen. Oder Tabak ist so etwas extrem, macht extrem körperlich abhängig, aber hat keine Umgebungsschäden, wenn man jetzt denkt an Alkohol vorher. Das heisst, jemand kommt heim, ist besoffen, schlägt vielleicht seine Kinder oder seine Frau oder seinen Mann. Das ist beim Tabak jetzt gar nicht das Problem. So, also es ist wie so, es gibt wie immer ganze Haufen Faktoren, die die Gefährlichkeit von der Substanz eigentlich darstellen. Und in der Skala von David Nutt ist es so, dass wirklich so der Alkohol kommt, dann kommt, glaube ich, aber sehr schnell mal das Kokain.
Und wie ein grosser Teil davon ist eigentlich, sag mal, Kompatibilität mit dem Alltag, den wir haben als Gesellschaft? Also weißt du, das Feierabendbier ist etwas, man kann den ganzen Tag arbeiten, dann trinkt man zu oben ein Feierabendbier oder auch vier, aber man ist trotzdem am nächsten Morgen um 8 Uhr im Büro. Und wenn es zum Beispiel Drogen mit anderem Suchtverhalten, wo man dann eigentlich ständig will konsumieren, einem dann wie nicht arbeitsfähig machen oder nicht alltagsfähig, ist das auch eine Kategorie? Oder würdest du sagen, da, eben, kann bei Alkohol zum Beispiel genau das Gleiche sein?
Ich glaube, dass das nicht mal so einen grossen Einfluss hat. Weil jetzt zum Beispiel, wenn wir das Cannabis nehmen, man kann auch einen Joint rauchen und am nächsten Tag arbeiten. So. Mhm. Genauso wie man ein Bier kann trinken und am nächsten Tag arbeiten. Es gibt auch Substanzen, die sehr lang wirken, was wiederum dazu führt, dass man zum Beispiel die ganze Nacht nicht schläft. Und dann wird es halt schwierig. Das heisst, oft ist das bei diesen Leistungsdrogen wie Kokain und Amphetamin das Problem. Oder man nimmt es und dann merkt man, hey, ich bin zu lang wach, ich kann nicht schlafen. Und was passiert? Entweder man nimmt dann am nächsten Tag wieder, damit man fit ist. Oder man nimmt das Benzodiazepin zum Beispiel, dass man schlafen kann, also ein Schlafmittel, um dann wieder vertätscht aufwachen, um dann quasi wie wieder etwas konsumieren. Also es ist wie so, ich glaube nicht, dass die Arbeitsleistung einen Einfluss hat darauf, ob etwas legal oder illegal ist. Mhm.
Eben andere Aspekte, die du angesprochen hast, ist ja, du hast jetzt Lobbyismus genannt. Man könnte wahrscheinlich jetzt auch viel mit Storytelling zu tun, oder? Also halt zum Beispiel, wenn man ein Bier trinkt, dann trinkt man das vielleicht von seiner Brauerei aus Basel, die man unterstützen möchte. Oder man geht in die Enothek und dann hat es dort einen Kellermeister, Kellermeisterin, die einem eine riesige Geschichte erzählt zu dieser Flasche Wein und einem das halt wie auch als Kulturgut näher bringt. Und man dann denkt, ah schön, ich trinke jetzt eine gute Flasche Wein und das hat Geschichte und das hat irgendwie da hängt halt eben, da hängt so eine ganze Story dran und das gibt es ja zum Beispiel bei Cannabis nicht, oder? Das bekommt man dann halt vielleicht von seinem Dealer oder so. Oder bei anderen Drogen, würdest du sagen, das spielt auch eine Rolle oder ist das weniger stark?
Also beim Cannabis hat man das, wäre es nicht illegal.
Mhm.
Also wenn jetzt, ich denke jetzt, wenn man mit jemandem wird schwätzen, wenn man jetzt mit jemandem schwätzt, der CBD anpflanzt, dann kann der auch stundenlang über den Strain erzählen und was dort, wie, wieso, wie viel THCA und THCB und CBDA und CBDB drin hat und was, wieso die Pflanze nach Blueberry Haze schmeckt oder was auch immer. Also ich glaube, das ist halt etwas, wo die Kultur gibt, aber wir lassen sie halt nicht zu. Eine Cannabispflanze, also der Mensch konsumiert seit 12'000 Jahren Cannabis. Das heisst, theoretisch könnte man das, also das könnte man ad absurdum führen, wie so eine Hanfbauer quasi jetzt mal vielleicht ganz plakativ gesprochen. Das könnte kultivieren. Das geht einfach nicht, wenn es illegalisiert worden ist.
Aber das heisst, in 20 Jahren könnte es theoretisch Cannabis-Messen geben, so wie wir jetzt eine Weinmesse gehen, oder man könnte irgendwas Demeter Bio-Cannabis in der Migros für besonders für einen guten Preis kaufen zum Beispiel.
Ich hoffe nicht, dass es in der Migros Cannabis gibt. Ich hoffe, es ist wenn dann der Coop. Aber ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, hoffe ich vor allem, dass sie es beim Cannabis richtig machen und dass Cannabis so reguliert wird, wie man eigentlich eine Substanz hat regulieren und zwar so, dass es halt eben nicht an jedem Ecke gekauft werden, so wie es beim Alkohol wirklich, also sie haben es verkackt, ich kann es nicht anders sagen. Alkohol gibt es überall, für 2 Franken hast du Vollsuff. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist und ich habe das Gefühl, dass das beim Cannabis auch könnte passieren. Und das ist etwas, was ich jetzt mit grosser Sorge beobachte. Ich fände es gut, wenn es Cannabis, wie jetzt zum Beispiel in diesem Pilotversuch, gibt es Cannabis in der Apotheke. Ich fände es wichtig, dass es an Ort verkauft wird, wo auch eine Beratung dazu gemacht wird. Also wenn man es jetzt vergleicht mit dem Alkohol, sagen wir, man geht jetzt irgendwie jeden Tag in den Coop, in genau den gleichen Coop in seinem Quartier und kauft jeden Tag 12 Flaschen Wodka, wird wahrscheinlich trotzdem die Verkäuferin nicht sagen, Herr Thoma, jetzt haben Sie die 12. Flasche gekauft, heute geht es Ihnen noch gut. Sondern es ist einfach, du kannst einfach jeden Tag in die Coop gehen und du kannst jeden Tag 12 Flaschen Wodka kaufen und es ist einfach egal. Und ich glaube, das ist das Problem, wieso der Alkohol damals falsch reguliert worden ist. Und ich hoffe, dass das beim Cannabis nicht passiert. Ich hoffe, dass Cannabis in all seinen Facetten gekauft werden kann, in einem Laden, aber in einem Laden, wo es auch wirklich eine gute Beratung gibt. Dazu nicht einfach überall.
Okay, das ist aber interessant. Ich glaube, es bringt uns ein bisschen zu dieser Diskussion, wo man sich eben der gesellschaftspolitische Umgang mit Drogen. Das Gefühl, da gibt's ja wie so eine Skala, oder? Und das ist gar nicht unbedingt so eine Rechts-Links-Debatte nummer. Es gibt wie so den einen Pol, der für eine komplette Liberalisierung ist und auf absolute Eigenverantwortung zählt. Also,
wir wissen aber auch, warum dass die FDP das macht.
Nämlich?
Oder, ja, weil es halt mega viel zu verdienen gibt daran, natürlich. Also wenn man auf alles eine Steuer hat, wie beim Tabak und beim Alkohol, dann gibt es sehr viel Geld.
Jedenfalls, der andere Pol wäre halt, würde eine sehr starke Regulierung vor allem fordern, sehr starke Einschränkung, sehr viel Prävention. Jetzt du selber, wo würdest du dich verorten auf dieser Skala?
Ich, und da rede ich einfach für mich, ich bin für eine komplette Regulierung von allen Substanzen, aber nicht für die Liberalisierung. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt Legalisierung, wo theoretisch einfach heisst, alles ist erlaubt. Jeder darf anbauen, konsumieren, kaufen, verkaufen, was er will. Und dann gibt es die Regulierung. Und die Regulierung ist eigentlich zum Beispiel beim Alkohol oder beim Tabak, härteren Alkohol darf man erst ab 18 kaufen, Zigis darf man oder der ganze Tabakprodukt darf man theoretisch erst ab 18 kaufen. Das sind so Regulierungsmassnahmen. Alkohol dürfen nicht alle verkaufen, sondern man muss eine Lizenz haben und so weiter. Das sind so Regulierungsmaßnahmen. Und das, ich wäre dafür, dass das bei allen Substanzen reguliert würde werden. Das heisst, egal, ob das Kokain ist oder ob das Alkohol ist oder ob das Cannabis ist. Und zwar aber eben nicht einfach so im Coop, sondern wirklich einfach an Stellen, wo Expertinnen arbeiten, die einem das dann verkaufen. Das heisst, es würde auch mit einem Beratungsgespräch verbunden werden zum Beispiel. Das ist aber wie meine Haltung zu diesem Thema.
Aber da gibt es auch jetzt, sagen wir, in Expertenkreis, Expertinnenkreis unterschiedliche Meinungen.
Ja, ich würde sagen, alle Leute, die in dem Bereich arbeiten, wo ich arbeite, also in der Schadensminderung, also vor allem speziell in den Drug-Checkings, haben eher Tendenz zu der Regulierung. Aber ich sage jetzt, im Suchtbereich ist das sehr verschieden.
Mhm. Jetzt eben gerade in Deutschland hat der Bundestag gerade neulich oder vor wenigen Tagen, jetzt wo wir aufnehmen, eine Teillegalisierung von Cannabis beschlossen. Also der Besitz von 25 Gramm zum Eigenkonsum ist erlaubt. Findest du das einen guten Schritt? Würdest du dir so etwas für die Schweiz auch wünschen?
Ich finde es einen guten Schritt. Ich glaube, es ist eben auch so, dass man darf selber anpflanzen. Ich glaube, das ist auch erlaubt worden. Was ich gerade beim Cannabis zum Beispiel eigentlich sehr sinnvoll finde, weil wenn man selber anpflanzt, dann kann man das auch outdoor machen. Das heisst, die Pflanze muss nicht zwingend in einem Gewächshaus gezüchtet worden sein, was dazu führt, dass das Cannabis viel weniger stark ist. So, und ich finde, also in der Schweiz ist es so, dass wir das bei 10 Gramm haben. Und wir bekommen trotzdem einen Buß und es wird einem trotzdem weggenommen. Aber es ist in dem Sinn eine Entkriminalisierung, sagt man dem vor allem jetzt, wie es bei uns ist. Ich würde mir wünschen, dass es bis zu einer gewissen Grammzahl, ich weiß nicht, was jetzt eine sinnvolle Zahl wäre, aber auch entkriminalisiert wäre und auch so wäre, dass es einem eben nicht mehr weggenommen wird. Und dass man auch keine Buße muss zahlen. So. Mhm. Es gibt auch keine Anzeige mehr, das ist echt der Unterschied bei uns.
Ja. Anderes Thema jetzt in Basel ist ja eben die Studie, die du schon angesprochen hast, WeedCare, unter anderem vom Gesundheitsdepartement und von der UPK, wo ausgewählte Testpersonen an verschiedenen Orten in Basel legal Cannabis können kaufen und eben beraten werden, kontrolliert das können machen und das Ziel sind Erkenntnis für, ich zitiere, künftige verantwortungsvolle Cannabispolitik in der Schweiz. Jetzt meine Frage an dich, wer würdest du dir denn so eine Studie in Bezug auf andere Substanzen wünschen?
Ja, ich würd sehr begrüßen, würde es Studien geben für andere Substanzen. Also im Prinzip ist es ja so, dass man in der Schweiz zum Beispiel, wenn man opiatabhängig ist, auch in ein Diafin-Programm gehen kann. Das heisst, dort gibt es ja schon die Bestrebungen, dass man quasi statt dem Strassenheroin zum Beispiel pharmazeutisch hergestelltes Diafin kann beziehen kann. Was sehr sinnvoll ist und was dazu geführt hat, dass wir eins der fortschrittlichsten oder Systeme haben, was das angeht, weltweit. Ich fände es sehr sinnvoll, gäbe es das auch bei anderen Substanzen. Mhm. Weil gerade zum Beispiel das Kokain wird hergestellt unter den prekärsten Bedingungen. Also es ist wirklich schlimm, wie das hergestellt wird. Es ist wirklich katastrophal, wie viel Blut an Kokain klebt, bis es überhaupt mal in der Schweiz landet. Und das heisst, wenn jetzt zum Beispiel die Schweiz sich in 2500 Jahren würde entscheiden, dass es auch Sinn würde machen, dass man das Kokain reguliert, dann würde das dazu führen, dass man sich auch die Gedanken machen zu der Herstellung. Das heisst, es gäbe die in Anführungs- und Schlusszeichen Fairtrade-Kokain, was halt auch sehr sinnvoll wäre, jetzt bezogen auf Nachhaltigkeit, auf Fairtrade, auf Themen, wo man sich eigentlich beim Kaffee, bei der Banane, bei Schoki, bei allem Gedanken macht, aber beim Kokain halt nicht, weil es halt um Schwarzmarkt erhältlich ist. Mhm. Und ich glaube, das würde ich sehr begrüßen, dass man eigentlich sogar synthetisch, also es gibt eigentlich Möglichkeiten, zum Kokain im Labor herstellen, es ist einfach wahnsinnig teuer, weil es einfach nicht wächst in unserem Breitengrad. Das heisst, es würde halt dann wie vorwärts gehen, was das angeht. Und das würde halt dazu führen, dass eigentlich viel weniger Kartellgeschichten erfolgreich wären und dass halt auch die Kriminalität wahrscheinlich wird zurückgehen, oder ganz sicher wird zurückgehen.
Mhm. Drogen in Verbindung mit Kriminalität, das ist ja sowieso, das ist immer solche Debatten, oder? Also, oder auch das Argument, dass man eben, wenn man Drogen legalisieren oder entkriminalisieren würde, dass man da auch gewisse Kriminalität abfahren könnte oder abbauen könnte. Jetzt gerade in Basel gibt es ja immer die Diskussionen in Bezug auf die Situation im Kleinbasel, zum Beispiel auf der Drei-Rosen-Anlage oder rund um die Kaserne, wo es immer wieder Delikt gibt rund um den Drogenhandel. Was wäre aus deiner Sicht der beste Umgang mit so einer Situation? Eben, dass man wieder das Angebot von Drogen sozusagen weg von der Strasse holt?
Ja, im Prinzip wäre das, ich will jetzt nicht sagen, die Lösung, weil es wird wahrscheinlich immer, also es wird immer Schwarzmarkt geben, es wird immer die Situation geben, dass Substanzen oder andere Sachen auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Das hat oft auch damit zu tun, dass es dort vielleicht günstiger ist. Und dementsprechend vielleicht erschwinglicher auch für gewisse Leute. Aber grundsätzlich würde es halt dazu führen, dass man halt das nicht mehr hat, die Situation, dass dealt würde werden in dem Ausmaß, wo halt heutzutage dealt wird. Mhm. Ich glaube, das ist es halt. Ich will nicht sagen, dass es eine Lösung ist und ich will auch nicht sagen, dass die Regulierung dazu wird führen, dass es keine Kriminalität mehr gibt in dem Zusammenhang. Das denke ich nicht. Aber ich glaube, dass es halt trotzdem einen Einfluss darauf hätte, wie halt Menschen nicht mehr, also sie können einfach nicht mehr dealen. Es wäre viel weniger, es wird viel weniger lukrativ. Mhm. Ich glaube, es würde schon viel ausmachen.
Gut, um vielleicht nochmal zum Schluss ein bisschen konkret zu werden. So, wenn wir jetzt einfach die Situation in Basel anschauen, ich meine, wir können wahrscheinlich nicht die Situation in, weiß ich wo, Kolumbien, können wir persönlich nicht gross etwas daran ändern, aber jetzt einfach für uns als Gesellschaft in Basel, vielleicht auch Basel als politischer Standort, wie finden wir aus deiner Sicht zum sinnvollen Dialog über Drogen und das wäre so ein sinnvoller Schritt, wo uns in die Richtung bringen würde?
Also ich denke, was sicher wichtig ist, dass wir als Gesellschaft Substanzkonsum weniger stigmatisieren. Ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn man dort ein bisschen offenere Haltung hat. Ich glaube, es gibt halt in dem Sinn wirklich nur den Unterschied von der Legalität. Und ich glaube, das ist halt etwas, wo wir haben es besprochen, es ist ein bisschen zufällig. Und ich habe das Gefühl, dass das wirklich viel wird helfen. Das heisst, dass man, wenn jemand im Umfeld Substanzen konsumiert, dass man statt mit dem Zeigefinger anzugehen, einfach sagt, hey, ist alles okay bei dir? Konsumierst du das, weil es dir gut geht, oder konsumierst du das, weil es dir schlecht geht? Und ich glaube, das würde ich mir auch wünschen beim Alkohol. Wenn man bei jemandem das Gefühl hat, hey, es ist, glaube ich, ein bisschen viel in nächster Zeit, oder irgendwie etwas stimmt nicht, dass man das wirklich einfach offener anspricht. Und dass man es so anspricht, dass man eigentlich mit dem die Scham so ein bisschen aus dem Ganzen rausnimmt. Weil Substanzkonsum hat sehr, wirklich sehr, sehr viel mit Scham zu tun. Und Menschen schämen sich, wenn sie süchtig sind, sehr oft. Und wir als Gesellschaft offener mit dem umgehen, dann gibt es auch weniger Scham und dementsprechend weniger Stigma mit der Situation. Mhm. Und so können sich Leute eher öffnen. Ich glaube, das ist vor allem wirklich mal etwas, was viel würde ändern.
Gibt es da, sagen wir, Entwicklungen, die dir Hoffnung machen? Also hast du's, oder die dir zuversichtlich stimmen? Hast du das Gefühl, es ist besser geworden in den letzten 20 Jahren? Oder stagnieren wir so ein bisschen als Gesellschaft?
Schwierig, also ja, ich würde jetzt gerne sagen, ich habe jetzt wirklich keine Studie, aber ich glaube, so rein vom Gefühl sind wir als Gesellschaft besser geworden, was das angeht. Aber ich glaube, das hat gar nicht unbedingt nur mit Substanzen zu, sondern ich glaube, es geht dort eher darum, dass wir als Gesellschaft wie, oder unsere Generation, ich sage jetzt mal so Gen Z, Gen X, so die Generationen haben angefangen, eher über ihre Gefühle zu reden, was wiederum dazu führt, dass man auch eher über seine Probleme redet. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was unsere Eltern tendenziell weniger gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, durch dass man mehr über das redet, redet man auch eher mal darüber, wenn man jetzt eben zum Beispiel ein Problem mit Substanzen hat. Habe ich das Gefühl. Aber das ist wie so eine Beobachtung. Ich finde es schwierig, dort etwas zu sagen. Ich bin auch keine Soziologin. Also es ist wie so, ich sehe das wie im Umfeld oder ich sehe das aber auch auf Social Media. Ich sehe das an vielen Orten, dass man wirklich einfach über Sachen redet, über Tabuthemen redet, dass man Sachen anspricht, die, glaube ich, vor 15 oder 20 Jahren nie angesprochen worden wären.
Ja, in dem Fall ein Plädoyer für Offenheit und ein Plädoyer dafür, auch über die eigenen Emotionen zu reden. Ich finde das eigentlich ein schönes Schlusswort. Danke, Jill, schön bist du da gewesen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr den Feurobenbier-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, schlönt uns Gästinnen und Gäste vor. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.